Wo seid ihr hier? In der Chapel, ja? Was ist das? Was ist die Chapel? Haus Gottes. Und wer sind wir alle? Tempel? Kinder Gottes? Gemeinde Gottes? Bitte? Braut Jesu. Genau. Und wir sind als Calvary Chapel eine christliche Gemeinde, eine Gemeinde Gottes. Ja? Ja, ihr nickt zustimmend. Und ja, wenn ihr mal so für euch überlegt, Gemeinde Gottes, bei uns hier in der Calvary Chapel Grünstadt, alles super, alles so, wie es sein soll. Oder gibt es vielleicht doch noch ein bisschen Luft nach oben? Wenn man so überlegt, wie sollte eine Gemeinde Gottes sein? Wenn wir mal kurz so für uns reflektieren, wie sollte eine Gemeinde Gottes sein? Fällt euch da was ein? Wie sollte eine Gemeinde Gottes sein? Auf Jesus ausgerichtet. Genau. Jawohl. Noch was?
Eins untereinander.
Genau.
Liebe und Gottesfurcht.
Liebe und Gottesfurcht. Super. Vertrauen auf Gott. Genau. Ja. Und ja, super. Und wenn ihr mal so für euch überlegt, so durch die letzten Wochen und Monate geht. Hier bei uns in der Gemeinde hat das immer so alles gepasst. Oder ist irgendwas, was nicht so ganz in Ordnung war? Habe ich selbst vielleicht dazu beigetragen, dass irgendwas nicht so lief, wie es sollte? Was kann ich dazu beitragen, dass diese Gemeinde eine Gemeinde Gottes ist? Was kann ich dazu beitragen, was in dieser Gemeinde passiert? Und im ersten Korintherbrief, da gibt uns Paulus, oder besser gesagt Gott durch Paulus, einige Hinweise dazu, wie eine solche Gemeinde sein sollte. Und ihr dürft mit mir den ersten Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 3. 1. Korinther, Kapitel 3. Die Verse 1 bis 15. Ich lese aus meiner Luther-Übersetzung von 2009. Aber Brüder, ich konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern wie mit ungeistlichen Menschen, wie mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Nahrung, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch ungeistlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht ungeistlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich gehöre zu Apollos, seid ihr nicht ungeistlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Sie sind nur Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der, der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder wird den seiner Arbeit entsprechenden Lohn empfangen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dadurch zu uns sprichst. Ja, und ich möchte das hinlegen. Es sind klare, harte Worte, die du heute für uns hast. Und ja, ich möchte bitten, dass du in deinem liebevollen Geist aber zu uns sprichst und uns ermahnst und korrigierst, wo nötig, und uns bestärkst und ermutigst, da wo nötig. Danke, Herr. Amen. Ja, harte Worte, klare harte Worte. Also was sagt uns Gott hier über seine Gemeinde? Wie soll sie sein oder wie soll sie nicht sein? Die Verse 1 bis 3. Weil ihr noch ungeistlich seid, schreibt Paulus in Vers 3, denn wenn Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht ungeistlich und lebt nach Menschenweise? Also Eifersucht und Zank und Zwietracht soll es nicht geben in der Gemeinde Gottes. Gibt es in unserer Gemeinde Eifersucht, Zank, Zwietracht? Und was, wenn wir die Liste fortsetzen würden mit Unversöhnlichkeit, ungeklärten Streitigkeiten, Tratsch, Gerede und Spekulation über Geschwister? Gibt es sowas in unserer Gemeinde? Und jeder prüfe sich an dieser Stelle einmal selbst, und ich spreche hier auch zu mir selbst. Was hat mich in den letzten Wochen und Monaten so beschäftigt? Worüber habe ich in der Gemeinde, in meinem Hauskreis, in der Familie und so weiter so geredet? Und war ich da immer einer Meinung mit meinem Gegenüber? Ich meine, wenn nicht, ist ja an sich noch nichts Schlimmes, ne? Man ist halt mal unterschiedlicher Meinung, hat unterschiedliche Standpunkte, einen anderen Blickwinkel auf die Dinge und hat halt mal eine andere Meinung. Und bitte, ich möchte an dieser Stelle auch niemandem absprechen, natürlich eine eigene Meinung zu haben. Gerade wir Christen sollten zu vielen Dingen, die in der Welt so vor sich gehen, eine klare Meinung haben, einen klaren Standpunkt. Aber dieser eigene Meinung, meine eigene Meinung, wie bin ich, oder die Meinung des Gegenübers, wie bin ich damit umgegangen? Konnte ich die Meinung des anderen mal stehen lassen? Oder habe ich mir insgeheim gedacht, was für ein Depp, dass der das nicht kapiert, ja? Ich liege doch absolut richtig und der liegt absolut falsch, rafft er das einfach nicht. War ich immer offen für die Meinung des anderen? Habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, ob der andere nicht vielleicht sogar recht hat mit seiner Meinung? Haben wir schließlich als Geschwister zusammengefunden? Oder ist da vielleicht doch insgeheim, so im Verborgenen, eine Kluft zwischen uns entstanden? Paulus bezeichnet hier solche Verhaltensweisen als ungeistlich, ja, das Leben nach Menschenweise. Also mit anderen Worten, das Verhaltensweisen der Welt, Verhaltensweisen von Menschen, die Gott nicht kennen. Also Gemeinde Gottes, sollte es da solche Verhaltensweisen geben? Zank, Streitigkeiten, Uneinigkeit? Nein, sollte es nicht. Das ist Verhalten in der Welt, ja, das ist Verhalten von Menschen, die Gott nicht kennen. Und von denen, sollten wir uns doch unterscheiden, oder? Und im Umkehrschluss, eine Gemeinde Gottes sollte geistlich sein, also im Einklang mit dem Geist Gottes leben, oder? Weiter in Vers 4. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich gehöre zu Apollos, seid ihr nicht ungeistlich? Also Paulus nennt hier sich selbst und einen anderen Mann, eben den Apollos, der nachdem Paulus die Gemeinde verlassen hat, seine Arbeit dort fortgesetzt hat, hat die Position des Lehrers oder des Predigers eingenommen. Paulus hat die Gemeinde gegründet, Apollos hat seine Arbeit dort fortgesetzt. Diese zwei Personen haben also eine entscheidende Rolle in dieser Gemeinde gespielt, oder? Jetzt gab es da aber anscheinend eine gewisse Spaltung. Die einen haben gesagt, ich gehöre zu Paulus. Die anderen, ich gehöre zu Apollos. Und wenn wir einmal kurz zurückblättern zu Kapitel 1 des 1. Korintherbriefs, dann lesen wir dort in Vers 11 und 12, da führt Paulus das noch ein bisschen näher aus. Denn es ist mir durch die Leute der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streit unter euch ist. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Und wenn wir jetzt wieder mal einen Moment innehalten und das auf uns wirken lassen, finden wir in uns Parallelen. Paulus stellt der Gemeinde in Korinth hier in Vers 4 die Frage, wenn ihr euch so verhaltet, also in Kapitel 3 bin ich jetzt wieder, ne? Kapitel 3, Vers 4, wenn ihr euch so verhaltet, wenn ihr sagt, ich gehöre zu dem und dem und dem oder dem und dem, ist das nicht ungeistlich? Wenn ihr euch zu bestimmten, also mit anderen Worten, wenn ihr euch so verhaltet, wenn ihr euch zu bestimmten Lehrern haltet, wenn ihr sagt, ich gehöre zur Gemeinde von Paulus, Apollos, Kephas, Günther, Chris, YouTube-Prediger XY, mit anderen Worten, wenn ihr Menschen anhängt, wenn ihr die Gemeinde von Menschen abhängig macht, ist das nicht ungeistliches Verhalten? Und also ist das ein Verhalten, was eine Gemeinde Gottes an den Tag legen sollte? Vers 5, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Also, wer ist Paulus, wer ist Apollos, Günther, Chris, wer ist Christoph, der heute vorne steht und predigt? Wer ist Simon, Arthur, Manfred? Sie sind nur Diener, schreibt Paulus hier in Vers 5. Sie sind nur Diener, Werkzeuge in der Hand Gottes, im Idealfall. Und ich lese weiter, sie sind, in Vers 5, sie sind nur Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Also, diese Menschen haben zwar eventuell eine wichtige Rolle in unserem Leben gespielt, und wir schätzen sie vielleicht auch als Menschen, als Geschwister, als Freunde, auch als Lehrer, Leiter und Ratgeber, den einen vielleicht mehr, den anderen vielleicht etwas weniger. Aber sind es diese Menschen, auf die wir bauen sollen? Vers 6 und 7, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der, der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Also Gott ist die entscheidende Figur. Gott ist der, auf den es ankommt. Alle diese Menschen, sie sind Diener, ein Sprachrohr Gottes, Mitarbeiter in seinem Reich. Aber Gott ist es, auf den es ankommt. Weiter in Vers 8. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder wird den seiner Arbeit entsprechenden Lohn empfangen. Also klar, jeder dieser Lehrer, der hat eine besondere Verantwortung, oder? Er empfängt den Lohn, der seiner Arbeit angemessen ist. Macht er einen guten Job, kriegt er einen guten Lohn. Macht er einen schlechten Job, kriegt er einen schlechten Lohn, einen angemessenen Lohn. Ja. Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Bist du ein Ackerfeld? Bin ich ein Ackerfeld? Was ist ein ideales Ackerfeld? so, die in der Landwirtschaft von uns tätig sind, was ist ein ideales Ackerfeld? Ein fruchtbares, oder? Eins, das sozusagen annimmt, was der Bauer darauf sät und Frucht hervorbringt. Und Gottes Bau, Gott hat uns in dieser Gemeinde, in dieser Konstellation zusammengefügt und er will etwas Wunderbares damit machen. Er macht es ja nicht einfach so, damit wir hier eine schöne Zeit zusammen haben. Und Gott ist der, der diesen Ackerboden, hier diese Gemeinde bebauen und zum Gedeihen bringen will. Bin ich offen dafür? Oder bin ich offen für Tratsch, Streitigkeiten, Unversöhnlichkeiten und so weiter? Bin ich vielleicht sogar der Urheber von solchen Dingen? Fördere ich sie? Versuche ich, Spaltungen entgegenzuwirken? Versuche ich, die Verständigung zu suchen? Oder lasse ich Spaltungen zu? Vers 10. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Also nach Gottes Gnade hat jeder dieser Menschen, der irgendwie eine Rolle gespielt hat in der Gemeinde, Grund gelegt oder darauf gebaut, je nachdem, was so seine Funktion ist. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, heißt es hier. Was meint Paulus damit? Jeder muss für sich selbst schauen, was er daraus macht, oder? Jeder ist selbst verantwortlich dafür, was er mit dem anfängt, was in der Gemeinde gelehrt wird, oder? Und damit auch dafür, was in der Gemeinde so passiert, oder? Ich meine, der Prediger ist dafür verantwortlich, was gelehrt wird, ist verantwortlich dafür, ob es Gottes Willen entspricht, was er die Gemeinde lehrt, völlig klar. Also wenn er Käse verzapft, dann ist er dafür verantwortlich, muss er dafür vor Gott gerade stehen. Aber er ist nicht dafür verantwortlich, was jedes einzelne Gemeindemitglied daraus macht, oder? Ich meine, wenn der Prediger noch so leidenschaftlich Gottes Wort predigt, jeden Sonntag als Beispiel lehrt, du sollst deinem Bruder vergeben. Und ich als Gemeindemitglied, ich tue es aber einfach nicht. Ich lebe weiterhin unversöhnlich und weigere mich, meinem Bruder zu vergeben, weil ich einfach keinen Bock habe. Rede vielleicht sogar noch schlecht über ihn, versuche, andere auf meine Seite zu ziehen und gegen den anderen aufzuwiegeln. Ja, wer ist denn dann derjenige, der Unfrieden, vielleicht sogar Spaltung in die Gemeinde bringt? Der Prediger? Die Gemeinde? Die anderen? Ja, also die anderen sind schuld oder der andere ist schuld. Der mich verletzt hat, der ist schuld. Oder bin es vielleicht doch ich mit meiner Einstellung? Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und natürlich, also ist jedes Gemeindemitglied auch dazu berufen, zu prüfen, was der Prediger erzählt. Bitte prüft, was ich heute Morgen hier euch erzähle. Ja, in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 geht es darum, prüft, was ihr hört. Und was sagt uns Paulus hier mit diesen Versen? Sagt er nicht mit diesen Versen, dass es eigentlich egal ist, wer da vorne steht und predigt? So mehr oder weniger? Hauptsache Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also es gibt kein anderes Fundament für eine christliche Gemeinde als Jesus Christus, oder? Stimmt er mir dazu? Ist das Fundament einer Gemeinde ein Mensch? Nein, das Fundament einer christlichen Gemeinde, einer Gemeinde Gottes, ist Jesus Christus. Auf Jesus Christus sollten wir bauen, sollten wir unser Vertrauen setzen. Also nicht der Prediger oder irgendein anderes Mitglied der Gemeindeleitung, schon gar nicht irgendein anderes Mitglied der Gemeinde soll der Dreh- und Angelpunkt der Gemeinde sein. Der die Meinung beeinflusst. Der die Richtung vorgibt sozusagen. Sondern allein Jesus Christus. Christus ist der Grund, auf den die Gemeinde gegründet sein soll und auf dem sie bauen soll. Das heißt also, ihre Arbeit weiter verrichten soll. Auf Christus soll sie ihr Vertrauen richten. Und was heißt denn das eigentlich? Wie wird eine Gemeinde auf Christus gegründet? Zum einen haben wir gesehen, natürlich durch das, was dort gelehrt wird. Ja, wird dort etwas anderes gelehrt als Christus, ist das natürlich schon mal eine schlechte Grundlage für ein gesundes Wachstum in Christus. Also wenn da ein Prediger ist, der nur Quatsch erzählt, dann, ja, solange die Gemeinde das zulässt, ist das eine ganz schlechte Basis. Zum anderen aber haben wir gesehen, hängt es aber auch von jedem Einzelnen ab, oder? Ein bisschen Sauerteig, schreibt Paulus in Galater 5, Vers 9, kann den ganzen Teig durchsäuern. Also Gemeinde fängt bei mir selbst an. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie sich die Gemeinde als Ganzes verhält, oder? In Kapitel 1, Vers 10 ermahnt Paulus die Korinther, keine Spaltungen zuzulassen, sondern zusammenzuhalten, in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Ja, was tue ich denn dann aber, wenn ich mit meinem Bruder, meiner Schwester aber nun mal gerade nicht einer Meinung bin? Lasse ich diese Meinung trotzdem stehen? Nehme ich meinen Bruder, meine Schwester trotzdem in Liebe an? Halte ich vielleicht einmal inne und frage mich, um was geht es eigentlich gerade? Handelt es sich bei der Meinungsverschiedenheit um eine zentrale Frage unseres Glaubens? Also ich meine, in dem Fall könnt ihr mal die Schrift oder einen Bruder hinzuziehen, oder? Und gibt es in der Gemeinde Gottes überhaupt Meinungsverschiedenheiten über zentrale Glaubensfragen? Oder aber geht es um solche Fragen wie, wer ist denn der beste Prediger? Darf man sich als richtiger Christ gegen Corona impfen lassen oder nicht? Im Ernst, mir ist ein Video zugeschickt worden und da hat ein Prediger von der Kanzel angefangen mit den Worten, wer sich jetzt gegen Corona impfen lässt, der wird mit ziemlicher Sicherheit auch das Zeichen des Tieres annehmen. Unfassbar. Und kenne ich wirklich alle Hintergründe, wenn ich mir ein Urteil darüber erlaube, ob bestimmte Personen predigen dürfen, heiraten dürfen, Lobpreis machen dürfen, ihren Eltern dienen dürfen? Worum geht es mir, wenn ich so etwas sage? Geht es mir dann wirklich um das Wohl der Gemeinde? Geht es mir vielleicht sogar darum, einfach Recht zu haben, meinen Stolz zu befriedigen? Handelt es sich vielleicht sogar um einen Angriff des Feindes? Ich meine, rechnen wir damit, dass es einen Widersacher gibt? Rechnen wir als Gemeinde Gottes damit, dass es einen Widersacher gibt, der alles daran setzt, eine lebendige Gemeinde Gottes zu spalten, Unfrieden zu stiften oder wenigstens einzelne Gemeindemitglieder abzuspalten, in Isolation zu treiben und damit weg von Gott? Gehen wir vielleicht dem Teufel auf den Leim, wenn wir uns in der Gemeinde mit Streitigkeiten über eigentlich völlig unwichtige Dinge beschäftigen? Wehren wir solche Angriffe, egal welcher Art, gemeinsam ab? Stehen wir geschlossen da und sagen, nein Teufel, hier in die Gemeinde Grünstadt, in die Calvary Chapel Grünstadt, da kommst du nicht rein? Oder gießen wir noch Öl ins Feuer? Lassen wir zu, dass Spaltungen entstehen. Also ich meine, wer ist denn schuld, wenn sich eine Gemeinde spaltet? Der Prediger? Der Teufel? Oder vielleicht auch die Gemeinde selbst, die es zugelassen hat, weil sie das Problem nicht erkannt hat und entsprechend entschlossen reagiert hat, zurückgeschlagen hat in diesem geistlichen Kampf, ja, zusammen gebetet hat, sich eins gemacht hat und dem Teufel gesagt hat, nein, du kommst hier nicht rein, wir sind eine Gemeinde und wir stehen zusammen, wir halten zusammen. Und ich lese noch die Verse 12 bis 15. Wenn einmal jemand auf diesen Grund Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also jeder für sich, aber auch die Gemeinde als Ganzes natürlich, als Leib Christi, kann auf diesem Grund bauen, sei es etwas Kostbares, etwas Gottgefälliges, ja, also etwas, das vor Gott Bestand hat, oder etwas Wertloses, das einfach in Rauch aufgehen wird. Und eines Tages werden unsere Werke vor Gott geprüft werden. Und bitte versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Also ich liebe diese Gemeinde, ich gehe gerne in diese Gemeinde. Und ganz viele von euch leisten wunderbare Dienste. Aber vielleicht fragen wir uns einmal, wie könnte das noch ausgebaut werden? Wo könnte die Gemeinde als Ganzes, als Leib Christi, noch mehr auf diesem Grund bauen? Wie könnten solche Werke aussehen? Fällt euch etwas ein? Entschuldigung. Der Jakobusbrief spricht ausführlich darüber, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Jesus ruft uns in den Evangelien zu verschiedenen Dingen auf, die wir als seine Nachfolger tun sollen, oder? Frucht bringen, das Evangelium verbreiten, Licht sein. Sind wir ein Licht? Wie ist man denn ein Licht? Zum Beispiel durch konkrete Hilfestellung, oder? Kennen wir bedürftige Personen? Simon hat letzten Sonntag den Vorschlag in den Raum gestellt, den Opfern der Flutkatastrophe zu helfen. Und ich möchte das an dieser Stelle noch einmal aufgreifen. Also 2 Autostunden von uns entfernt leben Menschen, die wirklich alles verloren haben, die vor den Ruinen ihrer Existenz stehen und die ganz praktische Hilfe brauchen beim Ausräumen ihrer Häuser, bei der Beseitigung der Schäden, vielleicht aber auch einfach Trost, Zuspruch oder einfach mal ein offenes Ohr. Wäre es nicht toll, wenn unsere Gemeinde sich einmal zusammentun würde, um gemeinsam einen Hilfseinsatz zu starten? Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch gern bei Simon und mir. Wir werden, so Gott will, etwas organisieren. Aber wir brauchen auch gar nicht so weit zu fahren. Auch unter den Geschwistern und deren Verwandten, Bekannten, sowie natürlich auch in der Gemeinde, gibt es immer wieder tolle Möglichkeiten, Dienst zu tun. Also sind wir eine Gemeinde Gottes? Sind wir Nachfolger Jesu? Dienen wir als Gemeinde, als Einheit seinem Reich? Oder werden unsere Werke eines Tages einfach im Feuer vergehen? Legen wir überhaupt Wert darauf, etwas zu tun, das in Gottes Augen Bestand hat? Als Einheit in der Gemeinde? Was heißt es denn noch, auf Christus gegründet zu sein? Wollen wir ihm wirklich dienen? Wollen wir seine Nachahmer sein? Also Christ sein heißt ja so viel wie ein kleiner Christus sein. Streben wir es an, seine Eigenschaften mehr und mehr anzunehmen. Und eine dieser Eigenschaften Jesu, ist mir in letzter Zeit immer wieder in den Sinn gekommen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, sagt Jesus in Lukas Kapitel 6, Vers 36. Ja, was bedeutet denn barmherzig sein? Wikipedia, also Duden war gestern, Wikipedia ist heute, definiert es so: Die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Aber Gottes Barmherzigkeit geht noch darüber hinaus, oder? Unter anderem in Epheser Kapitel 2 und 1. Petrusbrief Kapitel 1 sagt die Bibel, dass Gott uns aus Gnade gerettet hat. Schon als wir noch Sünder waren, hat er uns auserwählt und dem, der umgekehrt ist von seinem sündigen Wesen, das ewige Leben zum unverdienten Geschenk gemacht. Aus Liebe und Gnade nimmt er uns immer wieder an, trotz aller unserer Fehler und Schwächen. Tun wir das auch mit anderen? Sind wir barmherzig, so wie Gott? Erweisen wir einen anderen Gottes Barmherzigkeit? Und nehmen wir Menschen, die in ihrer Vergangenheit einen Makel aufweisen, in Liebe an? Oder verurteilen wir sie wegen Fehlern, die sie gemacht haben, die Gott vielleicht längst vergessen hat, wegen vermeintlicher Sünden in ihrem Leben? Kennen wir wirklich alle Umstände und Einzelheiten, um überhaupt in der Lage zu sein, ein Urteil fällen zu können? Sind wir, wenn wir über die Fehler anderer sprechen, auch bereit, unsere eigenen Fehler zuzugeben? Dienen wir einander in barmherziger Liebe? Und mich hat das echt überführt. Ich bin oft viel zu schnell dabei, ein Urteil über andere zu fällen und auch zu äußern. Und diene ich damit dem Reich Gottes? Fördere ich damit, dass wir eine Gemeinde Gottes sind? Nein. Und ich möchte uns diese Fragen einfach einmal mitgeben, zum darüber nachdenken und beten. Sind wir eine Gemeinde Gottes? Machen wir mit unserem Verhalten als Gemeinde Gottes Ehre? Also machen wir Gott Ehre? So. Mache ich ganz persönlich mit meinem Verhalten Gott Ehre und diene seinem Reich? Wo gibt es vielleicht Luft nach oben? Was kann ich konkret tun, damit es keine Eifersucht, Zank und Zwietracht, Unversöhnlichkeit und Spaltungen in der Gemeinde gibt? Wo kann ich meine Gaben und Fähigkeiten in Gottes Reich einsetzen, in Gottes Gemeinde? Und Leute, wie gesagt, ich komme gerne her, ich schätze jeden Einzelnen von euch. Nur wäre es nicht toll, wenn Gott von unserer Gemeinde sagen würde, jawohl, das ist eine Gemeinde nach meinem Herzen. Da ist was los, die bewegt was, die Calvary Chapel Grünstadt, die baut mein Reich, die kann ich gebrauchen als Werkzeuge in meinem Reich. Mit der geht richtig was und es macht mir Spaß und Freude, mit der zusammenzuarbeiten. Die steht als Einheit zusammen und baut mein Reich. Amen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für alle meine wundervollen Geschwister. Und ich bete aber für die Einheit in deinem Geist, Herr. Ich bete für die Einheit in unserer Gemeinde. Egal, was auf uns zukommt, egal, wer auf uns zukommt, hilft, dass wir einander in Liebe annehmen. Hilft, dass wir die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen erkennen und barmherzig sind miteinander. Und stärke unsere Einheit, Herr Jesus. Und hilf uns, uns neu auszurichten auf dich und ja, darauf, dein Reich zu bauen und was wir als Calvary Chapel Grünstadt tun können für dein Reich. Wir loben und wir preisen dich, Herr. Dir gebührt die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, Herr. Amen.